Ja, schön, dass du heute Morgen hier bist. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich immer wieder, wenn wir zusammenkommen an einem Sonntag und hier diesen Moment Gottesdienst gemeinsam teilen dürfen. Für mich ist das immer wieder was ganz Besonderes. Und wie gesagt, ich freue mich, dass du heute Morgen hier bist. Ich möchte uns so ein Stück weit mit hineinnehmen in dieses Thema erleuchtete Augen des Herzens. Wusstest du, dass du berufen bist? Du bist berufen. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Das klingt doch eigentlich echt toll. Du bist berufen. Was verbinden wir denn mit dieser Aussage? In der Regel ist es doch irgendwie eine Aufgabe, irgendetwas, das zu tun ist, und ich bin dazu berufen, diese Aufgabe zu erfüllen. Zu etwas zu berufen zu sein, das ist eine Ehre. Etwas Besonderes, weil es ja auch um mehr geht als irgendeine alltägliche Aufgabe. Bei der Redewendung zu etwas berufen zu sein, geht es im Allgemeinen darum, dass eine Person in ihrer Tätigkeit Erfüllung findet. Diese Person geht in ihrer Tätigkeit voll auf. Aber genauso auch, dass diese Tätigkeit im Einklang mit Überzeugungen, Talenten von dieser einen Person steht. Im biblischen Sinne geht es bei der Berufung um ein Ziel, das es zu erreichen gilt, oder um eine Aufgabe, die einem Menschen oftmals von Gott oder in seinem Auftrag übertragen wird. Mir persönlich geht es so, wenn ich höre, dass ich von Gott zu etwas berufen bin, dann klingt das erstmal durchweg positiv. Natürlich kann dann auch schon mal so eine Frage aufkommen, ja, wie ist das denn, wenn die Berufung zu schwer ist? Oder ich vielleicht da gar nicht hin möchte, in diese Aufgabe, in die ich hineinberufen wurde. Etwa so wie bei Jona, der zunächst vor seiner Berufung als Prophet für die Stadt Ninive weggerannt ist. Gerade diese Art von Berufung und dieses Ringen mit Berufung, das ist ein spezielleres Thema. Darauf kann ich heute nicht so richtig eingehen. Aber wenn du hier Fragen hast, wenn du hier tatsächlich auch irgendwie einen Knackpunkt in deinem Leben siehst, dann lade ich dich dazu ein, dass du das Gespräch darüber suchst. Denn oftmals kann genau das helfen, darüber zu sprechen mit Glaubensgeschwistern. Für heute geht es mir eher um diesen positiven Blick auf Berufung. Warum? Ich denke, das wird auch gleich in dem Predigttext, den ich für heute rausgesucht habe, deutlich. Dieser steht in Epheser 1, Vers 18 bis 23 und den lesen wir mal direkt. Dort heißt es, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Soweit der Text aus Epheser 1, 18 bis 23. In diesem Text sind mir drei Dinge wichtig, die ich ein wenig näher betrachten will mit euch gemeinsam. Mit erleuchteten Augen des Herzens sollen wir erkennen, zum Ersten, die Hoffnung, zu der wir berufen sind. Und zweitens, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und ein dritter Punkt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Erleuchtete Augen des Herzens brauchen wir dafür. Paulus schreibt in Vers 18 davon, dass die Christen zur Hoffnung berufen sind. Ist das nicht wunderbar? Du bist zur Hoffnung berufen. Das klingt doch wirklich positiv. Du hast von Gott die Aufgabe erhalten, Hoffnung zu haben. Du bist ein Hoffnungsträger. Ist das nicht der Hammer? Du bist ein Hoffnungsträger, berufen zur Hoffnung. Von Gott selbst zu dieser Hoffnung berufen. Wenn das doch immer nur so leicht wäre. Paulus beginnt damit, dass er den Lesern des Briefes wünscht, dass Gott ihnen erleuchtete Augen des Herzens gebe, damit sie dies erkennen. Das heißt ja letztendlich, dass der Epheser, aber auch wir heute noch, manchmal ganz schön Schwierigkeiten haben, einige Dinge zu erkennen. Das muss keine Blindheit sein, manchmal ist es eben nur Erkenntnisschwierigkeit. Gerade da brauchen wir erleuchtete Augen des Herzens. Ja, und das wiederum kenne ich auch in meinem Leben nur zu gut. Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, zu erkennen, zu welcher Hoffnung ich berufen bin, dann erkenne ich das leider nicht immer. Im Grunde mache ich mir oftmals gar keine Gedanken darüber. Ja, es kommt mir oftmals noch nicht einmal in den Sinn, darüber nachzudenken, zu welcher Hoffnung ich berufen bin. Und das, obwohl das doch eine wunderbare Sache ist. Du bist berufen zur Hoffnung. Und ich mache mir noch nicht einmal Gedanken darüber, was damit alles so zusammenhängt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich glaube, ich brauche hier auch immer mal wieder diese erleuchteten Augen des Herzens, die mich darauf stoßen und sagen, ja, genau darum geht es in meinem Leben und in meinem Glauben. Auch die zwei anderen Punkte, die Paulus da aufführt, sind mir oftmals nicht ganz so präsent. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Ganz interessanter Punkt. Du bist ein Heiliger. Also diese Heiligen, die hier angesprochen sind, das sind nicht die Heiligen aus irgendwelchen anderen Kirchen, sondern du bist ein Heiliger in dieser Hinsicht. Und es geht hier um die Herrlichkeit des Erbes für dich. Und wie überschwänglich groß auch die Kraft Gottes an uns ist. Ja, darüber mache ich mir auch nicht allzu oft Gedanken. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wann machen wir uns denn schon mal Gedanken über die Herrlichkeit des Erbes Gottes für uns oder wie groß auch seine Kraft an uns ist? Und genau aus diesem Grund möchte ich uns heute Morgen einladen, dass wir uns tatsächlich auch mal die Zeit nehmen, genau über diese drei Punkte nachzudenken. Denn Paulus wünscht hier der Gemeinde in Ephesus, aber auch uns, die wir das heute noch lesen, erleuchtete Augen des Herzens, damit wir das erkennen, worum es in diesem Glauben geht. Die Hoffnung, zu der wir berufen sind. Es gibt viel im Leben, auf das man hoffen kann. In diesem Leben irgendwie auf Erfolg, auf Liebe, auf Gesundheit, auf viele andere Dinge. Auch als Christen haben wir Hoffnung, Hoffnung auf die Ewigkeit. Irgendwann, wenn wir sterben, dann werden wir bei Gott sein. Und ich glaube, es gibt noch viel mehr, auf das wir hoffen können. Ich denke, um ein wenig näher zu verstehen, was diese Hoffnung gerade im ganz Speziellen auch so ausmacht, ist es ratsam, auch andere Bibelstellen mit zu Rate zu ziehen. Sehr treffend finde ich hier Kolosser 1, Vers 27. Dort heißt es, dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr diese feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Zum einen wird hier dieses unbegreifliche Wunder dargestellt. Christus lebt in uns. Ist das nicht eine unglaubliche Hoffnung, an der wir festhalten dürfen? Christus lebt in uns. Du bist zu dieser Hoffnung berufen, dass Christus in dir lebt. Er nimmt Wohnung in uns, wenn wir ihn denn auch einladen und ihm den Raum dazu geben, in uns zu leben. Das tun wir, indem wir uns ihm ganz bewusst auch zuwenden. Christus bitten, uns auch in unserem Verhalten ihm immer ähnlicher zu gestalten. Christus wohnt nicht in uns und macht uns damit einfach so zu Marionetten seines Willens. Vielmehr wird uns unser Selbst dieser Ort, an dem wir Gott begegnen können. Wir Menschen, wir müssen heute nicht mehr irgendwo hinpilgern, um Gott begegnen zu können, um ihn anzubeten oder auch um ihm unsere Not zu schildern und ihn um Hilfe zu bitten. Wir können Gott begegnen. Gerade dann, wenn wir uns ihm zuwenden, wo auch immer wir sind. Es ist hilfreich für uns, äußere Ablenkungen dabei so gut wie möglich auszuschalten. Aber selbst dann, wenn es um uns herum ganz viele Ablenkungen gibt, ist der Ort der Begegnung mit Gott in deinem Herzen. Ist das nicht ein unbegreifliches Wunder? Gott wohnt in dir. Dieser große Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der ist sich nicht zu schade, um in dir Raum zu nehmen, in dir Wohnung zu nehmen. Und du bist ihm definitiv nicht zu klein. Wenn nun Christus also in uns Menschen wohnt, haben wir damit auch eine feste Hoffnung. Eine feste Hoffnung, dass Gott uns Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Anteil an der Herrlichkeit Christi, das klingt ganz ähnlich wie eben dieser zweite Punkt, auf den wir auch schon geschaut hatten, für den wir ebenfalls erleuchtete Augen des Herzens brauchen. Wie reich doch die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, heißt es hier in Epheser 1. Das sollen wir erkennen, mit erleuchteten Augen des Herzens. Sich über die Herrlichkeit Jesu und damit auch des dreieinen Gottes selbst Gedanken zu machen, das ist ein gewaltiges Thema. Ich kann hier auch wieder nur einen kleinen Teil davon anreißen. In der Bibel, da begegnen uns ganz viele verschiedene Berichte davon, wie Menschen die Herrlichkeit Gottes und auch der himmlischen Welt wahrgenommen haben. In ganz besonderer Art und Weise berichtet uns zum Beispiel die Offenbarung davon. Dabei wird deutlich, dass der Mensch oftmals versucht, die himmlische Herrlichkeit mit eben dem Schönsten und Edelsten zu beschreiben, was wir Menschen uns so vorstellen können, was für uns greifbar ist. Im Grunde aber gibt es keine rechten Worte, um die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Denn selbst wenn wir Worte des Vergleichs dafür finden, dann reichen diese trotz alledem nicht aus. So verwendet Johannes zum Beispiel das Bild, dass er die himmlische Herrlichkeit mit Straßen aus Gold beschreibt. Dabei geht es dann nicht darum zu sagen, dass im Himmel die Straßen tatsächlich aus dem Material Gold sind und Gott das ganze Gold auf dieser Welt einsammelt und in den Himmel beamt. Nein, die Herrlichkeit der himmlischen Welt ist vielmehr von so anderer Qualität, dass aus menschlicher Sicht diese Beschreibung annähernd wiedergibt, wie Johannes das so wahrgenommen hat. Und selbst diese Beschreibung, dass im Himmel die Straßen aus purem Gold sind, das reicht eigentlich noch lange nicht, um die Herrlichkeit der himmlischen Welt darzustellen. Was die erleuchteten Augen des Herzens nun erkennen sollen, ist, dass du Anteil an dieser Herrlichkeit hast. Du hast Anteil an der Herrlichkeit, die Gott dir zur Verfügung stellt. An der himmlischen Herrlichkeit hast du Anteil. Du hast ein Erbe davon. Ist das nicht Wahnsinn? Du du bist ein Erbe des Himmels. Das erfüllt mich mit unglaublicher Freude, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich diese biblischen Berichte lese und dort eintauche, was für eine ganz andere Welt das doch ist und ich, kleiner Mensch, hier in Halle, Westfalen oder wo auch immer du gerade bist, du bist ein Erbe von dieser himmlischen Herrlichkeit. Dabei geht es dann eben nicht darum zu sagen, dass du im Himmel einen riesigen Haufen Gold hast. Nein, auch das wiederum nicht. Es geht darum zu sagen, dein Zuhause ist im Himmel. In der ewigen Gegenwart Gottes, da wirst auch du irgendwann mal sein, weil du genau dorthin gehörst. Das wiederum ist wertvoller als sämtlicher Reichtum auf dieser Erde. Du bist ein Erbe der Herrlichkeit Gottes. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und diesen dritten Punkt, auf den wir schauen wollen, wie überschwänglich groß doch seine Kraft an uns ist, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Auch hier brauchen wir wiederum erleuchtete Augen des Herzens, damit wir dies erkennen. Du bist berufen zur Hoffnung. Du hast Anteil an seiner Herrlichkeit. Das sind bisher zwei Punkte, die irgendwie nicht immer so viel mit unserer Gegenwart zu tun haben. Ja, diese Punkte sind eben mit erleuchteten Augen des Herzens für uns wahrnehmbar. Es handelt sich um geglaubte Realität und nicht irgendwie um eine utopische Vorstellung, um irgendein Ideal, das es zu verfolgen gilt, aber nicht greifbar wäre. Und doch können wir diese himmlische Realität noch nicht jetzt ergreifen. Etwas anderes ist das mit der Kraft Gottes, die an uns wirkt. Hast du schon einmal von einer Kraft gehört, die nichts verändert? In der Physik kann eine Kraft beschrieben werden durch die Wirkung, die sie erzielt. Wenn eine Kraft jedoch keine messbare Wirkung erzielen würde, dann wäre sie eben auch nicht als eine Kraft zu beschreiben. Das ist so ein logischer Denkschluss. Das heißt, wir müssen irgendwo bei einer Kraft auch die Wirkung wahrnehmen können. Wie ist das nun mit der Kraft Gottes? Ich würde behaupten, ähnlich wie in der Physik ist auch hier die Wirkung der Kraft Gottes wahrnehmbar. Was wäre das denn für eine Kraft, die theoretisch da ist, an die man glauben kann, die dann aber trotz alledem keinerlei Wirkung zeigen würde? Ich glaube, das würden wir nicht als eine Kraft bezeichnen. Jetzt könntest du einwenden, dass wir als Menschen ja auch einige physikalische Kräfte nicht immer so aktiv wahrnehmen, obwohl sie da sind. Zum Beispiel die Erdanziehung. Wenn wir nicht gerade morgens aus dem Bett fallen oder irgendwie eine andere Art haben, mit der wir konfrontiert werden, dass irgendwas auf den Boden fällt, ich hoffe nicht du, dann ist die Erdanziehung zwar da, aber ihre Wirkung ist für uns so selbstverständlich, dass die Kraft dahinter uns nicht wirklich auffällt. Wer macht sich denn schon Gedanken über die Erdanziehung? Könnte die Kraft Gottes etwas so Selbstverständliches für uns Menschen sein, dass wir sie gar nicht weiter wahrnehmen? Das ist eine etwas provokante Frage, die aber auch nicht einfach zu beantworten ist, will ich doch behaupten. Denn ja und nein scheint beides richtig zu sein. Selbstverständlich ist Gottes Kraft in der Welt am Wirken. Wir haben es vorher aus dem Kolosserbrief gelesen und dort wie selbstverständlich gelesen, dass Christus die Schöpfung erhält. Ohne ihn würde diese Schöpfung auseinanderfallen. Diese Schöpfung hätte keinerlei Bestand mehr. Selbstverständlich ist Gottes Kraft in der Welt am Wirken, zum Beispiel eben in der Bewahrung und Erhaltung der Schöpfung. Würde Gott seine Kraft aus der Schöpfung herausnehmen, dann würde alles aufhören zu existieren. Diese Kraft jedoch fällt den meisten Menschen nicht weiter auf. Und doch ist diese Kraft auch keine Selbstverständlichkeit, die wir Menschen nicht wahrnehmen könnten. So heißt es zum Beispiel in Römer 1, Vers 19 bis 20, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, den Menschen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung. Ja, die Menschen haben heute Theorien, mit denen sie sich Gott weg erklären wollen. Aber diese Theorien bleiben eben genau das. Sie bleiben eine Theorie. Gott hingegen ist eine erkennbare Wirklichkeit. So macht es uns auch Römer 1 deutlich. Epheser nun spricht von der Kraft Gottes, die an uns den Glauben wirkt. Das ist die gleiche Kraft, so schreibt Paulus hier, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Mit dieser Kraft wirkt Gott auch unseren Glauben. Mit dieser Kraft wirkt Gott selbst mitten in der Gemeinde. Mit der Auferstehungskraft Jesu Christi. Diese weltverändernde Kraft, die sogar Tote wieder auferweckt. Glaubst du, dass diese Kraft auch in dir wirkt? Ja, und diese Wirkung kannst du sogar wahrnehmen in deinem Glauben. Gott wirkt dadurch den Glauben in dir. Gott wirkt in der Gemeinde, in diesem Miteinander, durch diese Auferstehungskraft. Es geht hier also um die Kraft, die das zuvor Genannte auch in uns bewirkt. Diese Hoffnung, zu der du berufen bist. Und dieses Erbe der Herrlichkeit, das wird bewirkt durch die Kraft Gottes, durch die Auferstehungskraft Gottes. Kannst du diese Kraft wahrnehmen? Ich bin der Überzeugung, dass es eben auch darum geht, wenn Paulus darum bittet, dass Gott uns doch erleuchtete Augen des Herzens geben soll, dass wir dies in unserem Leben erkennen, dass wir wahrnehmen, welche Kraft in uns wirkt, dass wir wahrnehmen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und dass wir wahrnehmen, welch unglaubliches Erbe uns zuteil werden darf. Wie unglaublich wertvoll doch dieser Glaube ist. Du kannst diese Kraft in deinem Leben, aber auch in der Gemeinde wahrnehmen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir uns immer wieder ganz bewusst danach auf die Suche machen müssen. Nach dieser Kraft Gottes. Und ich glaube auch, dass wir das können. Wo ist Gottes Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt, hat in meinem Leben sichtbar? Wo ist diese Kraft in der Gemeinde sichtbar? Ich glaube, wir können uns ganz gezielt auf die Suche machen nach eben diesen Punkten. Wo ist diese Kraft wirkbar? Wo ist diese Hoffnung, zu der ich berufen bin? Wo ist diese Herrlichkeit, die ich erben darf? Möge Gott uns eben auch dafür erleuchtete Augen des Herzens geben. Möge Gott unsere Herzen aufsperren, dass wir auch das immer wieder neu erkennen und ihn suchen. Und ich glaube, wer ihn sucht, der wird ihn finden. So sagt Jesus Christus auch schon in der Bergpredigt. Wer mich sucht, der wird mich finden. Amen. Ja, ich darf den Segen Gottes aussprechen. Möge der Herr dir erleuchtete Augen des Herzens schenken, damit du erkennst, zu welcher Hoffnung du berufen bist. Möge er dich erkennen lassen, welch reiches Erbe der Herrlichkeit auf dich wartet. Und möge er dich erkennen lassen, welch Kraft in dir wirkt. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Euch Gottes Segen, herzliche Einladung jetzt zur Gemeinschaft und dann eben zu der Infoveranstaltung zu den Privatdarlehen.